Wird es jetzt doch Pistorius? Die SPD sucht nach wie vor ihren Kanzlerkandidaten. Derweil stellt die CDU am Sonnabend ihre Landesliste auf und wir haben mit Gero Hocker von der FDP gesprochen und ihn gefragt, ob er auf seinen Kurzzeitchef Volker Wissing eigentlich sauer ist.
Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Mein Name ist Niklas Kleinrichter und bei mir im Podcaststudio vom Politikjournal Rundblick ist mein Kollege Klaus Wallbaum. Die K-Frage in der SPD ist Stand heute, Donnerstag, 21.11.2024, noch nicht entschieden. Aus dem Grummeln wurden klare Bekenntnisse, allerdings von beiden Seiten, und jetzt geht das Gerangel los. Am Mittwoch gab es, als der Kanzler gerade in Rio war, ein Spitzentreffen der SPD, allerdings noch ohne Ergebnis. Vieles deutet darauf hin, dass am Montag die SPD-Gremien entscheiden könnten. Oder vielleicht doch schon heute oder irgendwann dazwischen. Pistorius oder Scholz? Was glaubst du denn, Klaus?
Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Gestern, am Mittwoch, hatte das Scholz-Lager einen leichten Vorsprung. Vorgestern, am Dienstag, hatte das Boris-Lager einen leichten Vorsprung. Und man kann ja wirklich sagen, die Stimmung ist geteilt. Es gibt ganz große Kräfte in der Partei, die sehen, Olaf Scholz ist der Verlierertyp. Der hat die Ampelregierung verloren und mit so einem Image kann man keinen Wahlkampf führen. Und Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker Deutschlands und das gibt uns einen neuen Aufschwung. Das denken ganz, ganz viele Leute. Aber es gibt in der SPD auch ganz viele, die sagen, es gehört sich schlicht nicht, einen eigenen Kanzler zu stürzen. So, und am Ende wird man sich wohl verständigen. Die werden beide zusammen vor die Presse treten und sagen, wir haben uns geeinigt. Aber wie glaubwürdig ist das? Nach all diesem Vorgeplänkel ist das dann nicht sehr glaubwürdig und wirkt dann eher gespielt. Und das merken die Leute. Und das ist das große Problem der SPD. Deswegen sicher so, dass die es sehr schnell beenden wollen. Aber schneller als schnell geht bei denen auch nicht.
Wir kennen Pistorius ja noch als Landesminister hier aus Niedersachsen. Er ist auf jeden Fall einer, der mehr will. Das kann man ja auf jeden Fall sagen. Er wollte schließlich auch schon Parteivorsitzender werden, genauso wie Scholz. Und beide sind es dann nicht geworden. Schon lustig, dass jetzt gerade die beiden um das Spitzenamt hier in Deutschland rangeln.
Ja, ist richtig, genau. Und das kann man nur unterstreichen. Boris Pistorius drängt nach vorn. Das ist in seinem ganzen Leben so gewesen. Er wollte immer Aufstieg erleben und mehr machen, nicht jetzt unbedingt um andere zu verdrängen, sondern ganz einfach, weil er so ein Typ ist. Der will einfach gestalten. Der will vorankommen. Der will Ämter haben. Der will Verantwortung haben. Und, jetzt vielleicht ist das nicht ganz klug, dass er jetzt sich nicht selber bremst, denn damit hat er auch diese Lage, wie wir sie haben, ein bisschen herbeigeführt.
Was spricht denn deiner Meinung nach für ihn? Was sind die Qualitäten von Boris Pistorius?
Das ist die klare Ansprache. Die Eigenschaft, tatsächlich volksnah zu sein und den Leuten klaren Wein einzuschenken. Das sind bestimmt seine Vorteile, auch sein Pragmatismus. Also der steht nicht im Verdacht, irgendwie ideologisch verbrämt zu sein und steht auch nicht im Verdacht, irgendwas, was politisch entschieden ist, mit komischer Rhetorik zu verkleistern, sondern der spricht eine klare Sprache und das kommt bei den Leuten an.
Zwei Männer, die jetzt entscheidend sein dürften bei der Entscheidung, wer Kanzlerkandidat der SPD wird, das sind ja Lars Klingbeil und Rolf Mützenich, also der Parteichef und der Fraktionsvorsitzende. Und gerade bei Rolf Mützenich würde ich ja sagen, der steht doch bestimmt auf der Seite von Scholz. Denn Scholz war in dem ganzen Thema Ukraine-Politik eher vorsichtig unterwegs. Nicht zu viel deutsche Beteiligung, nicht eine weitere Eskalation riskieren. Bei allem, was aus der Ukraine gefordert wurde, war er zurückhaltend und lieber nicht. Häufig ist er dann doch eingeknickt, hat die Meinung geändert. Wir streiten aber immer noch über Taurus-Lieferungen. Und Rolf Mützenich ist ja jemand, der diesen Kurs sehr unterstützt. Da wäre jetzt der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der da sehr, sehr viel deutlicher für die militärische Unterstützung der Ukraine sich ja auch ausspricht, wahrscheinlich nicht sein Favorit, oder?
Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist so, Mützenich denkt eher inhaltlich und hat die große Sorge, dass mit Pistorius doch der Kurs pro Ukraine sehr stark verstärkt wird. Rein schon rhetorisch, aber in der Außenpolitik spielt Rhetorik auch eine große Rolle. Und das ist auf jeden Fall so. Klingbeil, glaube ich, ist inhaltlich nicht festgelegt. Der sieht das mal so und mal so. Der ist da gar nicht so sehr vorbelastet, aber bei Mützenich ist es so. Und auch im Übrigen die Warnung von Gerhard Schröder, jetzt den Kanzler nicht zu demontieren, kann man auch nur so verstehen, dass Gerhard Schröder auch Angst hat, dass der Kurs gegenüber Russland, die eher verhaltene Art, in der Scholz agiert hat, dass der aufgegeben wird. Und das will natürlich ein Gerhard Schröder als Russlandfreund auch nicht. Das sind schon große inhaltliche Differenzen innerhalb der SPD, die an dieser Frage auch deutlich werden.
Wir könnten jetzt ja auch beim G20-Gipfel in Rio verfolgen, dass Lavrov von der Russischen Föderation Scholz als Kanzler gelobt hat. Und dann merkt man schon, aus welcher Richtung das Lob kommt. Kann man dann einsortieren, wie das zu beurteilen ist. Wurde das jetzt schon gesagt, Mützenich argumentiert inhaltlich, sehr stark inhaltlich. Klingbeil ist inhaltlich nicht festgelegt, aber verfolgt natürlich auch andere Interessen. Und das finde ich ganz spannend, wie ein Lars Klingbeil sich da positioniert. Da gibt es ja verschiedene Modelle, die man sich jetzt denken könnte, die er wahrscheinlich auch durchdacht hat. Das eine ist, dass Lars Klingbeil ja selber auch noch was werden will, noch nicht jetzt, aber später. Ich denke, er sieht sich auch als potenziellen Kanzler, nur nicht im nächsten Jahr, sondern vielleicht dann bei der Wahl danach. Und da ist jetzt ja die Frage, möchte er verhindern, dass Boris Pistorius, der andere Niedersachse mit einem außenpolitischen Profil, genau wie er auch, jetzt stark wird, also Kanzlerkandidat wird, womöglich Kanzler wird, denn dann wird es für einen Lars Klingbeil ja hinterher viel, viel schwieriger. Andererseits könnte man doch auch denken, sehr, sehr böse gesprochen, er könnte jetzt Boris Pistorius nach vorne schieben, weil die Umfragewerte echt nicht gut aussehen für die SPD. Und wenn die Wahl dann verloren geht, ist auch der super beliebte Boris Pistorius sehr beschädigt.
Naja, ich glaube, das sind alles auch Gedanken, die dabei eine Rolle spielen. Und man darf auch nicht vergessen, Klingbeil ist in der Beliebtheitsskala ja auch ziemlich weit oben. Zwar nicht auf 3 oder 4, aber ich glaube bei 5 oder 6 schon. Ich verstehe das nicht immer, warum es so ist, aber es ist eine andere Frage. Aber man muss ja auch sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer großen Koalition aus Union und SPD zu einer Ministerschaft von Pistorius kommt, die ist so oder so gegeben. Das heißt, nachdem wie er auftritt, wird er in jedem Fall in der nächsten Regierung Minister sein. Ja, sicher, er kann auch Kanzler sein, da müsste aber ganz viel passieren. Aber er wird die starke Figur der SPD in der nächsten Bundesregierung sein. Und, bestimmt hofft auch Klingbeil, das muss jetzt eigentlich auch so sein, dass er Minister wird. Neben Pistorius in einer großen Koalition als zweiter Niedersachse, das geht ja, wir haben ja jetzt auch mehrere Niedersachsen da, dann jetzt müsste aber wahrscheinlich Hubertus Heil dran glauben.
Politisch.
Politisch, ja. Und ja, oder auf den Fraktionsvorsitz ausweichen oder sowas. Aber ob das dann klappt bei Heil, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, unabhängig von der Frage, wer jetzt Kanzlerkandidat wird, dürfte Boris Pistorius der neue starke SPD-Minister im Fall einer großen Koalition nach der Bundestagswahl sein. Ich klinge bei. Das heißt, diese Spekulationen sind alle berechtigt, aber es gibt nicht so ein Entweder-Oder.
Blicken wir mal auf die andere klassische Volkspartei hier in Deutschland, die CDU. Am Sonnabend kommt die CDU in Niedersachsen in Visselhövede zusammen, um ihre Landesliste zu bestimmen. Die erste Partei, die das hier auf Landesebene nun vollziehen kann, lange schon geplant, dieser Termin. Klaus, was hörst du denn da so über die vorderen Plätze? Wie könnte diese Liste ausgestaltet werden?
Also, das letzte Mal war Hendrik Hoppenstedt auf Platz 1. Der Liste, der war da aber auch Staatsminister im Kanzleramt, das ist er jetzt nicht mehr. Man hört jetzt, dass es sein kann, dass Matthias Mittelberg, der starke Finanzpolitiker aus Osnabrück, der in der Bundestagsfraktion im Grunde das Gesicht der Finanzpolitik ist und der Haushaltspolitik, dass dieser Spitzenkandidat werden könnte. Dann werden im vorderen Feld sicherlich Gitta Connemann sein, die ist eine sehr bekannte Mittelstandspolitikerin. Silvia Breer hat das letzte Mal auf einen Platz auf der Landesliste verzichtet, weil sie so einen sicheren Wahlkreis hat. Die dürfte aber im Wahlkampf auch ein wichtiges Gesicht sein als Landesvorsitzende in Oldenburg und vielleicht für Familienpolitik gesetzt oder in dieser Form etwa. Ja, das sind so die Leute, um die es geht. Auch Mareike Wulff, die Landesvorsitzende der Frauenunion, spielt bestimmt eine wichtige Rolle. Ja, das sind so die Namen, die kursieren. Keine wirklichen herausragenden Köpfe in einem Team von Merz, muss man sagen. Also da spielen die Niedersachsen bisher im Wahlkampf nicht so die große Rolle. Aber schon auch einige, die vielleicht auch ministrabel sind für den Fall einer CDU-geführten Bundesregierung.
Silvia Breer zumindest war ja noch bei der letzten Bundestagswahl auch quasi im Schattenkabinett. Glaubst du, da gibt es dieses Mal wieder Chancen?
Ja, ich denke schon. Wobei ich hinzufügen muss, sie ist jetzt nicht diejenige, die durch starke inhaltliche Akzente in den vergangenen Jahren aufgefallen wäre. Das muss man dann schon hinzufügen. Spielt aber vielleicht auch für die Setzung in einem Schattenkabinett nicht die entscheidende Rolle. Denn so ein Schattenkabinett ist ja wirklich auch nur ein Schattenkabinett und nicht das nächste Kabinett.
Bei der Landtagswahl spielte die Frauenquote eine große Rolle. Damals hat dann der damalige Vorsitzende der CDU in Niedersachsen, Bernd Althusmann, das Reißverschlussverfahren durchgesetzt. Nicht unbedingt zum Wohlwollen aller männlichen Kandidaten, die gerne auch in den Landtag wollten. Was meinst du denn, klappt das in diesem Jahr bei der Liste für die Bundestagswahl auch mit dem Reißverschlussverfahren?
Also bei der Landtagswahl hatten wir 87 Wahlkreise. Da war das Reißverschlussverfahren auch nicht ganz bis nach unten, weil dann auch so viele Frauen nicht aufgestellt waren in den Wahlkreisen. Ich glaube, es sind jetzt 30 Wahlkreise bei der Bundestagswahl, 30 niedersächsische Wahlkreise. Von denen sind, meine ich, nur 7 Wahlkreisen, 7 oder 8 sind Frauen nominiert worden. Und ich glaube, dass es nicht so ein stringentes Reißverschlussverfahren geben wird, sondern dass es so eine Lösung geben wird, dass unter den ersten 10 Plätzen 5 Frauen sein werden. Es kann dann aber sein, dass unter den ersten 3 nur eine ist oder unter den ersten 4 nur eine. Da lassen wir uns noch mal ein bisschen überraschen. Die Liste am Ende machen die Leute im CDU-Landesvorstand ja erst am Freitagabend fest und am Sonnabend soll dann gewählt werden.
Wir behalten das auf jeden Fall im Blick und berichten im Politikjournal Rundblick sowie auf rundblick-niedersachsen.de darüber. Vorige Woche habe ich an dieser Stelle angekündigt, dass wir uns nochmal mit den kleinen Parteien befassen wollen. Aber die Lage ist sehr volatil gerade, deswegen haben wir das Thema jetzt nochmal ein bisschen aufgeschoben. Die K-Frage und die CDU-Landesliste haben sich da vorgedrängelt. Aber manch einer würde jetzt auch sagen, die FDP zählt ja genauso zu den kleinen Parteien. Wir hatten Gero Hocker zu Gast. Wir hören mal rein, was er erzählt hat. Bei mir ist jetzt Gero Hocker, Bundestagsabgeordneter und Vize-Landeschef der FDP Niedersachsen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie waren kurzzeitig parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Jetzt ist die Ampel in Berlin geplatzt und Sie sind wieder normaler Abgeordneter. Wie haben Sie diesen Bruch erlebt?
Also zunächst einmal wäre ich in dieser Funktion sehr gerne länger tätig gewesen, weil ich und viele Menschen in diesem Land es tagtäglich wahrnehmen, dass dieser Staat sich häufig genug in Bereichen breit macht mit bürokratischen Anforderungen, aber in den Aufgabenbereichen, wo man eigentlich von ihm erwartet, dass er funktioniert, nicht funktioniert. Und das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie diesen Staat als dysfunktional wahrnehmen. Und deswegen glaube ich, wäre es sehr schlau und sinnvoll, wenn wir unsere Infrastruktur wieder ein bisschen besser hinbekommen würden und Verspätungen und Zugausfälle reduzieren könnten. Ich habe diesen Bruch wahrgenommen als etwas, was sich über einige Zeit angedeutet hat. Ich glaube, dass alle 3 Ampelparteien über einen längeren Zeitraum in internen Runden darüber gesprochen haben, welche Szenarien denn existieren. Und ich glaube, dass wir jetzt gehalten sind, möglichst schnell dann auch wieder klare Verhältnisse zu schaffen. Ich hätte mir einen Wahltermin gewünscht, der noch vor dem 23. Februar liegt, weil dieses Land nicht länger warten kann bei den Reformen, die wir machen müssen, die wir angehen müssen. Da sind 16 Jahre ins Land gegangen, ohne tatsächlich große Würfe. Und auch die Ampel hat in den letzten 3 Jahren sich leider zu häufig auch öffentlich gestritten.
Aber war denn dieser Bruch auf diese Art und Weise jetzt notwendig? Hätte man nicht sagen können, wir beschließen noch den Haushalt und dann sorgen wir für einen geordneteren Übergang?
Also ein geordneter Übergang wäre es gewesen, wenn an diesem berühmten Mittwochabend bei diesem Koalitionsausschuss man übereingekommen wäre, dass man gemeinsam an die Öffentlichkeit geht und erklärt, dass man einen vorgezogenen Neuwahltermin anstrebt. Und der Bundeskanzler hat sich anders entschieden und hat dieses, ich sag mal, Ungeordnete bei diesem Übergang jetzt verursacht, indem er Christian Lindner entlassen hat. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass andere vielleicht auch an ihrem Ministeramt festhalten wollten. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass da gerade auch Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger sehr deutlich gemacht haben, dass das für sie nicht in Frage kommt. Und auch ich habe ja mein Amt sehr schnell zurückgegeben. Wir stehen da geschlossen hinter Christian Lindner, weil ich und wir der festen Überzeugung sind, dass er der richtige Spitzenkandidat ist und auch der richtige Finanzminister für dieses Land.
Ihr damaliger Chef, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der ist geblieben. Der hat sein Amt nicht abgegeben. Sie hingegen schon. Sie haben gesagt, Sie haben es gerade schon gesagt, die anderen Ministerinnen und Minister auch. Sind Sie sauer auf Volker Wissing, dass er jetzt die FDP verlassen hat, um Teil der Regierung zu bleiben?
Ich halte seine Entscheidung für ausdrücklich falsch. Und wenn so offensichtlich ist, dass eine Regierung am Ende ist, finde ich, muss man auch seine persönlichen Konsequenzen ziehen. Meine beiden Staatssekretärskollegen und ich haben das getan, Volker Wissing nicht. Er muss selber mit dieser Entscheidung leben. Ob er sie für richtig empfindet oder nicht, ist mir da am Ende ganz egal. Ich halte sie grundweg für falsch.
Jetzt gerade am Wochenende sind Berichte veröffentlicht worden in der Zeit und in der Süddeutschen Zeitung, wonach die FDP diesen Bruch der Ampel lange geplant hat, sich nicht nur darauf vorbereitet hat, dass es passieren könnte, sondern so diese Berichte gab es regelrechte Strategietreffen, wie man die Ampel zum Platzen bringen kann. Treffen diese Berichte aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Wahrnehmung zu?
Ich habe an keinem Strategietreffen teilgenommen, wie man die Ampel zum Ende bringen könnte. Ich habe gehört, dass der Bundeskanzler schon im Sommer darüber nachgedacht haben soll, ob er Christian Lindner entlässt oder nicht. Ehrlicherweise kann ich nicht so ganz den Newswert erkennen, wenn drei Parteien anerkennen müssen, dass sie sich mehr miteinander streiten, als wichtige Reformen voranbringen zu können, ist es, wie ich finde, gang und gäbe und sogar Aufgabe von Vorsitzenden und anderen parteiführenden Persönlichkeiten, darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht. Und eines der Szenarien, das ist ja auch Teil der Berichterstattung gewesen, ist auch gewesen, dass diese Ampel fortgeführt hätte werden können, nämlich wenn man sich hätte verständigen können auf tatsächlich tiefgreifende Wirtschaftsreformen, weniger Bürokratie, Entlastung von Unternehmen und Sicherung von Arbeitsplätzen. Gerade wir in Niedersachsen mit Automobilindustrie wissen, was es bedeutet, wenn tatsächlich Unternehmen dann tatsächlich kriseln und in eine Schieflage geraten. Deswegen wäre das, glaube ich, die richtige Lösung für unser Land gewesen. Und diese Option hat bestanden während der Gespräche offenbar. Das geben auch diese beiden Zeitungsartikel wieder.
Sie haben gerade schon gesagt, diese Berichterstattung hat keinen besonderen Newswert. Das hat auch Christian Lindner in der Reaktion darauf gesagt. Ein bisschen Newswert hat es doch aber schon, weil es ja eigentlich um die Frage geht, wer hat denn nun Schuld daran? Und eigentlich, das ist ja so eine Frage von politischer Kultur, was auch Christian Lindner angesprochen hat, wer hat sich denn jetzt unanständig verhalten? Sehen Sie diese Frage und was würden Sie sagen? Wer hat sich denn unanständiger verhalten? Olaf Scholz in der Art und Weise, wie er Christian Lindner angemeiert hat? Oder Christian Lindner, wenn er tatsächlich so etwas vorbereitet haben sollte?
Ehrlicherweise habe ich nicht das Gefühl, dass es gerade beim Blick in den Rückspiegel darum geht, wer unanständiger gewesen ist. Dieses Land hat 16 Jahre lang nicht die Reformen begonnen, die es hätte anstreben müssen. Und auch in den letzten 3 Jahren sind die großen Würfe tatsächlich ausgeblieben. Deswegen obliegt es mir nicht zu entscheiden darüber, wer unanständiger gewesen ist. Im Gegenteil, wir müssen schauen, wie wir dieses Land wieder flott machen. Da haben wir jetzt knapp 3 Monate Zeit, im Wahlkampf deutliche Positionen zu beziehen. Ich glaube, dass wir Freie Demokraten gerade auch mit diesem Wirtschaftspapier ein echtes Alleinstellungsmerkmal haben. Gegenüber Rot und Grün sowieso, aber auch gegenüber der Union, die mit sich nicht ganz einig ist, ob sie vielleicht die Schuldenbremse doch schleifen möchte und auch bei anderen Fragen wackelt. Deswegen ist das nicht meine Aufgabe. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Regierungschef, der in einem Atemzug sagt, man habe ja auch in den letzten 3 Jahren Erfolge feiern können, dann nicht im nächsten Atemzug solche Adjektive wählt. Das halte ich für dem Amt nicht angemessen. Und dass Szenarien durchgespielt werden, wie sich die Zukunft entwickeln kann, das ist bei SPD, Grünen und auch bei uns passiert. Und das halte ich für bei allen absolut legitim.
Am Wochenende fand der Parteitag der Grünen statt. Auch die Grünen wollten da ungern auf die vergangenen 3 Jahre zurückblicken, sondern den Blick in die Zukunft richten. Im Genscher Haus in Berlin fand auch ein Parteikonvent, sage ich jetzt mal, der FDP statt. Man hat jetzt den Prozess des Wahlprogrammschreibens angestoßen. Waren Sie da mit dabei?
Ich war am Wochenende nicht mit in Berlin, weil ich den Geburtstag meiner Tochter gefeiert habe zu Hause. Aber es ist gut, dass man vor allem wieder mehr über Inhalte spricht und über die Zukunft spricht. Und deswegen sind solche Treffen sehr wichtig. Ich bin gespannt, wie sich die neue Grünführung positionieren wird. Ich habe in den letzten 3 Jahren gerade die Zusammenarbeit mit dem Grünen Koalitionspartner als sehr problematisch empfunden. Ich hoffe, dass mit den beiden gewählten Persönlichkeiten jetzt ein bisschen mehr Pragmatismus einkehrt, anstatt das Festhalten an Redezetteln, die schon Eselsohren haben und seit 10, 15 Jahren unverändert sind. Da habe ich Hoffnung, aber das muss erst sozusagen die Realität und die Gegenwart dann zeigen. beiden. Die beiden sind mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, aber es kommt jetzt darauf an, auch in den nächsten Wochen in der Auseinandersetzung im Wahlkampf, das auch zu untermauern mit klaren Positionen. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass mal bei der Schuldenbremsen-Thematik klar ist. Sie beibehalten, aber dann doch ein bisschen schleifen zu wollen, ist für mich ehrlicherweise keine Aussage.
Wie wird sich denn die FDP in diesem Wahlkampf aufstellen? Was werden die großen Botschaften der FDP sein? Was wird das Angebot sein und wem wollen Sie dieses Angebot unterbreiten?
Ich glaube, dass ganz viele Menschen in unserem Land noch nicht wirklich auch emotional wahrgenommen haben, wie prekär die Situation gerade in unseren mittelständischen Betrieben aktuell ist. Olaf Scholz hat sich ja in den letzten Wochen auch vor diesem Koalitionsbruch mit einem Industriegipfel hervorgetan. Das ist erstmal gar nicht zu kritisieren, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir darüber nachdenken, die tausenden Handwerksbetriebe, die kleinen und mittelständischen Betriebe, dass die wieder eine Perspektive bekommen. Weil wenn Politik irgendwie eine Auflage verabschiedet, ist es meistens den größeren etwas einfacher, solche Auflagen zu erfüllen, als die vielen kleinen Unternehmen, die, wenn sie ein oder zwei Personen zusätzlich einstellen müssen, damit gleich einen höheren Prozentsatz ihres Gesamtpersonals aufstocken müssen. Und sie sind gleichzeitig das Rückgrat unserer Wirtschaft, auch bei uns in Niedersachsen. Etwa 2/3 der Arbeits- und Ausbildungsplätze sind eben bei Mittelständlern und Handwerkern und eben nicht in der großen Industrie. Und das wird, glaube ich, für uns eine ganz große Herausforderung sein, das deutlich zu machen, dass überall, wo man vielleicht Wirtschaft draufschreibt, nicht unbedingt Wirtschaft drinsteht. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir es solchen Unternehmen tatsächlich leichter machen, in dem Dickicht und in dem Wust von Auflagen und Bürokratie wieder einen klaren Weg zu finden und nicht, wie das vielleicht andere anstreben, mit Subventionen, mit der Subventionsgießkanne durchs Land zu gehen. Ich glaube nicht, dass das dauerhaft eine Perspektive für ein Unternehmen sein kann. Gerade auch, wenn wir darüber sprechen, wie wir diesen gesamten Wettbewerbssituation wieder etwas dynamischer bekommen. Da brauchen wir tatsächlich auch Start-ups, da brauchen wir Existenzgründer, die häufig genug vor einer Existenzgründung zurückschrecken, weil sie einfach sich angesichts der Vielzahl der Auflagen und Vorlagen nicht imstande sind, sie alle zu erfüllen.
Brauchen wir also einen deutschen Elon Musk, der einmal im Bürokratiewust aufräumt, so wie es in den USA jetzt passieren soll?
Er muss nicht Elon Musk heißen, aber ich hätte ein großes Interesse, dass wir viel grundsätzlich mal an die Frage herangehen, was ist eigentlich Aufgabe des Staates und was nicht? Und da könnte eine solche Position schon durchaus hilfreich sein, dass man mit einem, ich sag mal, halb externen Blick mal drauf schaut, ob das, was gerade diskutiert wird, eigentlich Aufgabe des Staates ist. Und ich habe das Gefühl, dass in vielen Bereichen wir so ein bisschen vernachlässigt haben, was auch nach liberaler Lesart Aufgabe des Staates ist. Also wenn Sie sich angucken, dass wir über Nacht nach Berlin kommen mussten, um schnell 100 Milliarden für die Bundeswehr zu beschließen, Landesverteidigung, da hat man irgendwie seine Hausaufgaben nicht gemacht. Bei der Infrastruktur, das habe ich die letzten Wochen unmittelbar erlebt, haben wir einen dreistelligen Milliardenbetrag, der nicht investiert wurde. Unsere Brücken sind teilweise in so einem maroden Zustand, egal ob Straße oder Schiene, dass wir unmittelbar unsere öffentliche Infrastruktur auskömmlich finanzieren müssen. Und das sind alles Aufgaben, die irgendwie über Jahre, nicht nur in den letzten 3 Jahren, sondern schon viel länger, liegen geblieben sind und man auch die Kraft nicht gefunden hat, trotz niedriger Zinsen und hoher Wachstumsraten, auch in der Merkel-Zeit diese Aufgaben anzugehen. Stattdessen hat man sich in viele Bereiche vorgewagt, wo nach meinem Dafür hat der Staat eigentlich gar keine Handlungs- oder Regelungsnotwendigkeit besitzt. Ja, wir haben bei uns in meiner Heimatkommune, bin auch Kommunalpolitiker, da haben wir eine Werbegestaltungssatzung, die vorschreibt, wo und wie ein Einzelhändler seine Werbeaufsteller, wo er die platzieren darf oder wie seine Schaufenster auszusehen hat. In all diesen Bereichen ist der Staat tätig, aber die Züge kommen nur zu 60% pünktlich und das ist schon ein schräges Bild.
Also wieder ein Rückbesinnen auf die Kernaufgaben des Staates, das ist Ihre Maßgabe.
Auf jeden Fall.
Die FDP steht nicht besonders gut da in den Umfragewerten. Eigentlich, ehrlich gesagt, extern würden wir sagen, sie kämpfen um die 5%-Hürde. Christian Lindner hat auf die Frage gesagt, nein, nein, wir kämpfen um die 10%-Hürde. Also 10% plus X, ist das wirklich realistisch für Sie?
Das ist für mich absolut realistisch. Erstens, weil der Wahltermin in 3 Monaten erst ist. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, dass wir tatsächlich grundlegende Wirtschaftsreformen, ein echtes Fokussieren auf die Kernaufgaben, wir mehr brauchen, bei den Menschen in den nächsten Wochen auch stattfinden wird. Und wir wissen, dass Wahlentscheidungen immer später getroffen werden. Aber lau so ein Hinweis noch bei der Gelegenheit. Es geht natürlich, wenn man bei 4-5% steht, um die eigene Existenz. Und wenn gleichzeitig der FDP vorgeworfen wird, sie wären diejenigen, die diese Koalition zum Ende gebracht hätte. Wenn man diese beiden Informationen mal übereinander legt, kommt man zum Ergebnis, dass es uns natürlich darum geht, gerade weil das Risiko ja für die Freien Demokraten angesichts der Umfragen besonders hoch ist, dass wir wieder einmal mit unserer Existenz dafür einstehen, dass wir in Deutschland vernünftige Reformen hinbekommen. Und deswegen ist mir, weil das auch eine sehr große Glaubwürdigkeit besitzt, ist mir überhaupt nicht bange bei diesem Wahltermin 23. Februar.
Hatte die FDP denn überhaupt schon mal eine Situation, in der es ihr so schlecht ging wie jetzt, wenn man betrachtet, dass sie schon in vielen Länderparlamenten nicht mehr drin sitzt und jetzt womöglich aus dem Bundestag rausfliegen könnte?
Also es hat in der wechselhaften Geschichte der Freien Demokraten immer wieder Situationen gegeben, wo wir in mehr und in anderen Zeiten wieder in weniger Landtagen gewesen sind. Das letzte Bundestagswahlergebnis war ein zweistelliges, das davor auch. Die sind beide mit dem Spitzenkandidaten Christian Lindner zustande gekommen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation, weil wir aus einer Regierung oder 3 Jahre einer Regierung mitgestaltet haben, aber in diesen Wahlkampf auch wiederum gehen können als Nicht-Regierungspartei. Insofern bin ich da sehr optimistisch, gerade auch, weil mein Eindruck ist, dass wir anders in den letzten Jahren wieder viel mehr die Themen auch diskutieren, wo man den Freien Demokraten eine Kernkompetenz unterstellt, nämlich Wirtschaft, weil das einfach viel mehr in den Fokus gerückt ist, wenn Sie es vergleichen mit zu vor 2 oder 3 Jahren, wo zum Beispiel das Klimathema eine viel größere auch mediale Präsenz besessen hat. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das zweistellige Ergebnis durchaus realistisch ist.
Dem aus der Ampel ging ja eine Zerrüttung des persönlichen Verhältnisses zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner bevor. Setzt sich diese Zerrüttung denn fort zwischen FDP und SPD? Und in die Zukunft gefragt, ist denn Ihrer Meinung nach eine Koalition dieser beiden Parteien in Zukunft noch möglich?
Also wir werden ja im Februar 2025 eine Situation haben mit starken politischen Rändern. Ich weiß nicht, ob sozusagen auch am linken Rand tatsächlich dann eine Fraktion entsteht mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Auf jeden Fall werden die Ränder rechts und links so stark sein wie nie zuvor. Und das führt natürlich dazu, also in der Geschichte der Bundesrepublik nie zuvor, und das führt dazu, dass natürlich die Parteien der Mitte, also die Union, SPD, Grüne und wir, gehalten sind, in irgendeiner Weise ein Bündnis herbeizuführen. Und ich habe große Sympathie, darüber nachzudenken, wie sowas aussehen kann, wenn unter diesen 4 Parteien tatsächlich Koalitionen möglich sind. Und da würde ich von vornherein nichts ausschließen, sage aber auch ganz ausdrücklich, dass ich in den letzten 3 Jahren den Eindruck gewonnen habe, dass von den Grünen Vorstellungen, egal ob bei Energie, bei Verteidigung, in meinem Bereich Infrastruktur, im Bereich Ernährung, keine dieser Versprechen tatsächlich aufgeht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich Pragmatismus brauchen in den nächsten Jahren, wenn wir Deutschland wieder wirtschaftlich auf Kurs bringen wollen. Und da hilft es wenig, Ideologien der Vergangenheit anzuhängen. Und deswegen wird diese Koalition aus der Mitte dieser 4 Parteien entstehen. Und ich würde da niemanden von vornherein ausschließen.
Aber eine Deutschland-Koalition ist wahrscheinlicher in Ihren Augen als eine Jamaika-Koalition.
Also wenn es zu einem solchen Ergebnis kommt, wo die Union stärkste Kraft wird, wird ja höchstwahrscheinlich an der Spitze der SPD nicht mehr Olaf Scholz stehen. Das sagend kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zu einer solchen Mehrheit im nächsten Deutschen Bundestag kommen kann. Natürlich nur, wenn die beiden Parteien CDU, CSU und SPD oder die 3 Parteien nicht stark genug werden für eine große Koalition. Ich glaube, dass eine große Koalition, also die 8 Jahre vor dieser Ampel, auch jetzt nicht, sagen wir, Ausdruck eines besonders großen politischen Wurfes gewesen sind, wo man ja auch große Reformen in der Sozialpolitik, in der Rentenpolitik, in der Verteidigung, in der Infrastruktur auf den Weg hätte bringen können. Also eine große Koalition als Regierungsmehrheit, die jetzt wirklich große Reformen anstrebt, das habe ich in den letzten 8 Jahren vor der Ampel vermisst. Deswegen ist es schon durchaus sinnvoll, als Wähler sich sehr kritisch zu hinterfragen, ob das tatsächlich für die nächsten 4 Jahre die Zukunft Deutschlands sein soll.
Gero Hocker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.